bisschen Licht anhören, zumindest hier vorne nicht.
Ein bisschen in der Mitte zumindest, wo ich dann gut lesen kann. Ja, schön. Ach, gut. Sehr gut. Danke. Also schönen guten Tag. Ganz kurz, dass man ja auch Bescheid weiß, es geht hier um die Erneuerung der Ehe. Wer zu einem Eheseminar nicht sein wollte, ist er hier am falschen Platz. Also kann man gleich gehen. Okay. Ich heiße Clayton Endicott, wie man schon gelesen hat, wie man ja auch schon gehört hat oder auch merken wird. Bin gebürtiger Amerikaner, bin seit 83 in Deutschland tätig. Habe auch hier Deutsch gelernt. Mit 30 Jahren habe ich damit angefangen, 30 Jahre alt hier im Lande, meine Frau und ich mit zwei Kindern. Und wir dachten, wir bleiben zwei Jahre im Lande und sind einfach hängen geblieben und glaube nicht, dass wir davon wegkommen. Nicht, weil es eine gezwungene Sache ist, sondern aus Entscheidungen des Herzens. Uns macht es sehr viel Spaß, hier zu sein. Wir finden auch einen wunderschönen Dienst. Und freuen uns. Ist das besser? Ja, lauter. Also vielleicht mag er das lauter. Ja, wir freuen uns, hier zu sein und wir sind hier wegen der Freude im Dienste im Herrn. Stell meine Frau kurz mal vor, kann sie auch aufstehen, bin froh, dass sie dabei ist. Das ist meine Frau Wanda Endicott, auch gebürtige Amerikanerin. Man merkt es ihr nicht an, im Mai feiern wir 28 Jahre der Ehe. Das ist eine Weile. Sind natürlich aus Kleinkinder geheiratet. Nee. Stimmt auch nicht. Diese liebvolle Frau ist Mutter von 4 Kindern, der älteste 23 und heiratete am 29. Juni dieses Jahres. Also wir haben einigen Jahren hier, 2 Kinder sind jetzt auch hier im Lande geboren, auch 14 und 16 aufs Gymnasium in Langen. Hoffentlich lernen sie gerade. Das wäre gut. Ich glaube, es ist eine Zeit für viele Arbeiten an der Schule. Also ich bin auch selbst erst seit gestern Morgen früh wieder im Lande. Ich habe eine andere Tätigkeit die letzten Jahre mit unserer Pfingstbewegung, wo ich auch sehr viel reise in Europa, in der GUS sowie auch im Nahe Ost. Leider im letzten Jahr war das um die 38 Reisen. Und das ist für mich sehr ungewöhnlich. Ich bin von der Ausbildung her Theologe, vom Herzen her Pastor und vor allem Vater und Ehemann. Aber stehe halt in einem Dienst, wo ich zurzeit sehr viel rumreise. Und die ganze Woche, letzte Woche, war ich im südlichen Teil der Vereinigten Staaten. Und man wird es wohl merken, die Woche lang habe ich kein Deutsch gesprochen. Ich möchte vielleicht kurz etwas erzählen von meinem Leben. Das hilft schon eine Menge, manchmal etwas zu erklären. Ich bin dazu meines Erachtens nach geboren, geheiratet zu sein, so meint meine Mutter zumindest. Mit 16 Jahren alt hat meine Eltern mich eingeladen zu einem wunderschönen Essen. Ich hatte auch 3 Schwestern, aber sie haben mich alleine eingeladen, um mitzuessen und wollte mir was Besonderes mitteilen. Und da habe ich natürlich einen riesen Steak bestellt, was ja auch dort üblich ist. Derzeit kannten wir diesen Problem mit Rinder nicht. Und wir aßen ich aber etwas ungemütlich, also denn ich wusste nicht, was auf mich zukam. Ich wusste, ein ernstes Gespräch kommt vor, aber was, ja? Fast zum Schluss, gleich vor dem Nachttisch, sagt mein Vater, wir wollen was von dir. Und zwar, du solltest uns was versprechen. Wir haben natürlich sehr viel über Leben gesprochen, auch über eine zukünftige Ehe, obwohl ich nur 16 Jahre alt war, Ausbildung, Dienst im Herrn und so weiter. Und mein Vater begann damit und hat gemeint, du musst uns was versprechen. Wir haben es seit deiner Kleinkindheit gemerkt, dass du eine wahnsinnige Liebe für Frauen hast. Seit 28 Jahren natürlich ist das eine wahnsinnige Liebe für eine Frau und nicht für Frauen. Hatte immer Freundin gehabt und war sehr daran interessiert, muss ich sagen. Und meine Eltern haben gemeint, wir wollen, dass du uns versprichst, du wirst nicht heiraten, bevor deine Ausbildung fertig ist an der Universität und dass du mindestens 25 Jahre alt sein wirst. Und ich dachte mir, 25, das ist mir viel zu alt. Ja, das geht ja nie im Leben. Schon mit 16 wollte ich heiraten. Und wir haben dann während des Nachttisches gehandelt, ne? Und ich fing ja auch gleich mit 16 an, sie mit 25. Wir haben uns in der Mitte getroffen. In dem 21. Jahr durfte ich heiraten, wobei sie es viel besser fanden, wenn ich auch noch länger warten sollte. Ja, am 24. Mai 1973 habe ich meine Frau geheiratet. Ich war am Tag davor 21. Mein Versprechen habe ich eingehalten. Wenn ich irgendetwas zu bereuen habe, ist, dass ich nicht nur noch für ein Jahr gehandelt hätte. Zwar ja sehr jung, 21, aber ich bereue keinen Tag, keine einzige Minute mit dieser Dame. Das ist die Freude meines Lebens. Eigentlich Seelsorger bin ich nicht. Wie gesagt, meine Ausbildung ist eher in der Theologie, auch Philosophie, wobei ich mein Bachelor's Degree, also in den Vereinigten Staaten, die ersten 4 Jahre meinen ersten Abschluss an der Universität, also ich hatte Bibelschulabschluss davor, aber meinen ersten Abschluss an der Universität war auch Psychologie, Philosophie, und da habe ich auch gemerkt, ein Seelsorger werde ich nicht sein, sondern ich werde Pastor und Prediger. Weshalb trage ich das aber dann als Thema vor, wenn die Ausbildung nicht dazu gehört? Es hat ja auch damit zu tun, von dem, was ich die letzten Jahre gemerkt habe und gesehen habe in den Leben von vielen, vielen Pastoren und geistlichen Dienern Gottes, dass wo eine glückliche, wunderschöne Ehe vorhanden ist, wo Salbung auf die Ehe ist, dass auch Salbung auf ihren Dienst. Das sieht man immer wieder, wo Probleme in der Ehe sind, da sind Probleme irgendwann mal auch im Dienste. Ja? Und aus diesem Grunde dachte ich mir, das Thema soll öfters vorgetragen werden. Meine Frau und ich, wir haben darüber gesprochen vor 1,5 Jahren. Hin und wieder bekommen wir ein neues Wort von Gott. Wir haben alle natürlich die letzten Jahre das Gebet Jabez gebetet, nicht wahr? Viele von euch, also wer das nicht gemacht hat, also pass auf. Ich habe derzeit sehr, sehr viele Länder schon besucht und meine Frau und ich, wir beteten derzeit hier, erweitere unsere Grenzen. Mach was Neues in unserem Leben. Nimm ein in unserem Leben das, was du tun möchtest und was du uns als Dienst geben willst. Und wir haben den Eindruck bekommen, dass wir der nächste Zeit zumindest etwas mit Ehen zu tun haben sollten. Wir haben keine Pläne festgelegt. Wir haben niemanden davon erzählt. Gleich eine Woche danach von diesem Gespräch mit meiner Frau und von dem vielen Gebet befand ich mich in der Ukraine. Und da waren sehr große Veranstaltungen, wie man sich vorstellt. Dort ist eine wunderschöne Erweckung zurzeit. Und sehr, sehr viele junge Menschen im Dienste. Also die Pastoren sind öfter so 22, 21, manchmal auch jünger. Ich kenne welche, die mit 25 Jahren schon ihr 7., 8. Gemeinden gegründet haben. Ja? Mann sowie Frau zusammen im Dienste mit einer wunderschönen Salbung. Und da befand ich mich in diesem Land der Erweckung in großen Veranstaltungen und durfte da ja auch das Wort Gottes weitergeben. Anschließend des Gottesdienstes mache ich fast immer, so als Pfingstler natürlich, einen Aufruf, ja, dass Menschen zum Gebet kommen können. Und da kamen auf einmal, zum ersten Mal in meinem Leben, sehr, sehr viele Pastoren und Frauen zusammen oder manchmal umgekehrt Pastoren und Frauen mit Ehemann. Und sie kamen auf mich zu, ohne dass ich irgendetwas in der Predigt von der Ehe erzählt habe, und baten um Gebet und haben gesagt, wir empfinden etwas heute Morgen, das Gott durch deinen Dienst tun möchte, und wir bitten dich um Gebet. Segne, salbe unsere Ehe. Und es war erstaunlich, wie Gott ja auch so wirkt. Er hat es einfach in den Herzen hineingelegt. Wir haben keine davon erzählt und auf einmal kam das dann vor. Und die Woche lang, überall, wo ich hingefahren bin, in fast jedem Gottesdienst, kamen Ehepaare auf uns zu. Leitete dazu, dass ich bis in diesem Jahr, vor einigen Wochen war das, ne? Februar oder war das März, meine Frau und ich, wir befanden uns in Sibirien und dort haben wir auch Pastoren, Pastorenfrauen, Frauen im Dienste mit ihren Ehemännern gesegnet und waren auch Wochenenden lang bei denen in Seminaren und auch ganz im Osten in Russland. und möchte gerne gleich am Anfang etwas einräumen. Und zwar, wir sind völlig falsch am Platz, sowas vorzutragen hier. Am liebsten wäre es schön, ein ganzes Wochenende zusammen zu haben, wo man ja auch Mann und Frau allesamt da wären. Da würde man auch ganz kurze Vorträge halten, vielleicht 20 bis 30 Minuten lang höchstens. Da teilte man sich am besten in Kleingruppen auf, wo das noch ein bisschen vertieft werden konnte mit Gesprächsleitern und dann zum Schluss natürlich als Ehepaaren aufteilen und hier auf diesem wunderschönen Gelände vielleicht im Gebet zusammenkommen, Dinge besprechen, um Vergebung bitten. Sachen des Lebens, der Art und Weise, also Ehe, Alltagsleben zu Hause, Familie und so, solche Dinge. Wir können sie gut hier vielleicht besprechen. Man kann einen wunderschönen Vortrag halten, paar Notizen machen, gute Gedanken machen, das mit nach Hause schleppen und da auf dem Regal hintun, wo das ja auch immer hingehört. Aber das eingeübt zu haben, ist noch nicht vorhanden. Und viel besser ist es, wenn ihr sowas machen möchtet, nehmt ihr euch Zeit, ein ganzes Wochenende lang, bereitet es so vor, dass Menschen zusammenkommen können, zuerst einmal in Kleingruppen und dann ja auch als Ehepaaren. Ich sehe auch einige Ehepaaren heute Nachmittag, das freut mich sehr, habe ich auch mir so gewünscht, dass es sein würde. Ich sehe auch Männer, sehr viele Männergesichter. Ich dachte am Anfang, ich bin hier am falschen Platz vielleicht, denn Frauen kommen eher zu solchen Seminaren. Aber das finde ich sehr, sehr schön. Finde es auch als eine Bestätigung, das Wirken Gottes in den Männern dieser Welt, ja? Dass Ehemänner dafür dazustehen und auch davon was lernen wollen. Ich habe das so vorbereitet, aber heute wenige im Sinne von das, was man ja auch weiter vortragen kann. Wer hier gekommen ist, meinte, ich werde viel Notizen machen und das werde ich auch bei mir zu Hause predigen oder ich mag auch solch ein Wochenende. Ich habe es nicht in der Art und Weise vorbereitet, dass man ja auch das einfach weitergibt, sondern die Vorbereitung hat die Stärke daran, dass man hier etwas aufnehmen soll für sich. Das heißt, es ist für eure Ehe. Und ich hoffe, dass es auch so wirkt. Zum Thema zuerst einmal finde ich ein sehr wichtiges Wort. Es kommt als ein fremdes Wort vielleicht von der Bibel für euch für solch ein Thema vor. Aber ich finde es unheimlich wichtig. Wer eine Bibel hat, ich hoffe, dass ein paar ja auch eine Bibel mitgebracht habt. Ich glaube, es ist der John MacArthur in den Vereinigten Staaten. Wenn er einen Vortrag hält, dann sagt er öfters, freue mich auf meine Vorträge, wo Pfingstler und Baptisten zusammen sind. Ja, und er erzählt immer davon, wer Baptisten ist und sitzt sich neben einem Pfingstler und er sieht, der Pfingstler steht auf und hebt die Hände hoch und hat Freude und weint und lacht und so weiter. Schaut ihn nicht an und nehmt ihn auch einfach nicht an als etwas anderes, sondern folge nach, macht mit, steht mit ihm auf und hebt die Hände auf und freut euch in diesem Gottesdienst. Und wenn ihr Pfingstler seid und ihr sitzt euch neben einem Baptisten, schaut kurz auf seinen Schoß, das ist ein kleines Büchlein, das ist eine Bibel. Da solltet ihr davon etwas lesen. Also es ist ein bisschen hart ausgedruckt, aber ich fand es lustig. Matthäus 10, Vers 8. Ist ein Wort der Macht für unseren Dienst. Und ich finde es ja auch sehr wichtig für uns, gerade im Hinsicht der Ehe, dass wir Macht im Dienste gleich mit unserer Ehe verbinden. Sie sind nicht voneinander getrennt, sondern völlig ineinander verbunden. Hier ist das Wort von Jesus. Er sagte die Jünger, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen. Umsonst gebt es auch. Oder von den Elberfelder, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen. Umsonst gebt. Wir kennen das Geben. Pastoren, Mitarbeiter, ihr seid Diener Gottes und das Geben kennen wir unheimlich gut. Und ganz besonders im Hinsicht der Ehe ist es immer wieder so, dass wir geben und wir geben und wir geben und wir geben. Und heute sage ich euch, umsonst empfange. Lad auf. Ja? Nimm das einfach an, was Gott uns geben möchte. Denn ich kann nicht geben, wo ich nicht empfangen habe.
Das ist ein wichtiges Zyklus oder vielleicht Spannungsfelder, in dem wir uns befinden. Ich kann nicht geben, wo ich nicht habe. Es geht nicht. Und gerade da, in unseren Ehen, in unserem Dienste, kommt es recht oft vor, dass es überall zu dienen ist, immer wieder auszugeben. Und dann kommen wir nach Hause und da ist keine Zeit oder keine Gelegenheit, unser Ehegatte, unsere Ehegattin zu dienen. Und da kommt es knapp. Zu Hause gerade. Da, wo die Quelle der Kraft Gottes eigentlich herrschen soll. Und da ist öfter so Reiberei, weil wir die Zeit nicht haben. Umsonst empfangen. Also bitte denkt daran heute und auch die nächsten Tagen, wo ihr wirklich es vorhabt, sehr viel die ganze Welt zu geben. Sehr viel in den Gemeinden hineinzutragen und auszustrahlen und weiterzugeben. Dann noch mehr müsst ihr empfangen. Ja? Umsonst empfangen heute. Ich bitte. Ich möchte kurz ein Wort zu kritischer oder schwieriger Situationen sprechen. Und zwar, ich stelle mir eigentlich zwei Arten von Zuhörerschaft vor. Sicherlich gibt es welche, die heute dabei sind, um etwas selbst zu hören, aber dann weiterzugeben. Aber vor allem stelle ich mir so zwei Gruppierungen von Zuhörerschaft vor. Die eine Gruppe sitzt da in eine sehr gute Ehe. Sehr viel Freude und sehr viel Kraft und man dient mit Freude. Und wenn man dann auch fragt, dann heißt es, uns geht's gut. Ja? Und ich glaube es euch, denn ihr seid gute, gläubige Menschen und ihr lügt nie. Ich glaube es wirklich. Ich sehe sehr, sehr viele glückliche Ehepaare. Es gibt aber auch, und das kommt schon vor, im Dienste Ehepaare, die in sehr kritische Situationen sich befinden, wo das zu großer Reiberei gekommen ist, wo Enttäuschungen aller Art und auch sehr kräftige vorhanden sind, Wunden in der Ehe. Es kann durch das Sterben eines Kindes kommen, es kann ja auch durch Armut eintreten oder Desorientierung, wo man nicht mehr weiß, wo es weitergehen soll. Ja? Also verschiedenste Dinge haben ganz kräftige, gewaltige Auswirkungen in unseren Ehen. Und euch möchte ich auch gerne sagen, wir kommen noch dazu von dem ersten Buch Mose in der Schöpfungsgeschichte. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Satan ganz, ganz gezielt und besonders in den Ehenfamilien, die in den Gemeinden dienen, wirken möchte. Das ist ein Zielgebiet. Gerade da, direkt in unseren Ehen, möchte Satan wirken. Das ist ein Ziel für ihn schlechthin. War von Anfang an so und bleibt heute so. Und es kann wirklich sein, dass wir eine Gruppe, vielleicht eine große Gruppe, was weiß ich, von Menschen haben, die in Schwierigkeiten stehen und ihr seid gekommen, denn ihr meint, so geht's nicht weiter. Zwar, ich habe keine Freude mehr in meiner Ehe oder ich diene nicht mit meiner Frau, sondern fast getrennt oder sie dient nicht mit mir, sondern hat ihr eigenes Leben und ich weiß nicht, was alles ja auch vor mir stehen oder sitzen kann. Und zu euch möchte ich zuerst zumindest kurz ein Wort sprechen, denn mein Zielgebiet ist es ganz umgekehrt. Mein Zielgebiet heute ist, Menschen anzusprechen, die eine sehr freudenvolle Ehe führen. Denn ich merke öfters in der Gemeinde, es widmet sich fast alles an Schwierigkeiten und Problemen. Und was stark ist, muss geben. Und heute möchte ich gerne unsere Stärke stärken. Das ist mein Vorhaben. Gerade wo es euch gut geht, ich möchte auch helfen, dass es auch noch besser geht. So große, wunderbare Salbung. Aber kurz ein Wort, wo es vielleicht kritisch sein konnte. Ich muss erstmal sagen, also da müsste ich mehrmals beten, bevor ich das sagte, aber ich zitiere es trotzdem von der Bibel. Gott hasst die Ehescheidung. Und wir wollen unsere Gedanken heute nicht an dem Gesetz hängen. Ja, das nicht, sondern Gnade für die Ehe empfangen. Es geht nicht darum, was Gott hasst und deswegen leben wir in einer Gesetzlichkeit und es ist ein Muss, sondern ich möchte gerne sagen, wenn es nur ein Muss ist, wenn es Erfüllung des Gesetzes geht, dann werden wir es sowieso nicht packen. Wir müssen wirklich von Gott empfangen. Ich liebe durch Gnade. Ja? Ich diene durch Gnade. Das Gesetz ist mir auch wichtig und ich weiß, dass ich ja auch vor einem gewaltigen Gott stehe. Aber ich kann von mir aus nicht diese Sachen tun. Das muss wirklich von Gott herkommen. Und ich denke, sehr, sehr oft hat das Gesetz unter uns Christen die Ehe getötet. Irgendeine muss aufstehen und für die Ehe stehen und auch gegen Scheidungen stehen. Das stimmt auch, glaube ich auch. Nur sehr oft lag es nur daran, man darf sich nicht trennen. Und ich sage das wiederholend, Gott hasst die Scheidung. Man darf sich nicht trennen, aber daran kann ich mich nicht hängen, sondern ich muss ja auch die Gnade, die Gott für mich vorhat, die muss ich empfangen. Ja? Ich muss durch seine Gnade und durch seine Kraft in diese Ehe bleiben. Also die Gesetzlichkeit ist wichtig, bringt aber mich persönlich nicht viel. Ich kann mich anstrengen, bis geht nicht mehr. Und ich sehe das recht oft. Und man sitzt da und sagt sich, dieses und jenes darf nicht und sie ist nicht so und ich bin nicht so. Und da sage ich immer wieder, einfach Gnade empfangen. Ja? Durch den Geist Gottes. Und ich möchte gerne das betonen heute. Zuerst einmal möchte ich ganz kurz ein Zeugnis dazu geben, dass Gott kaputte Ehen wiederherstellen kann. Er ist ein mächtiger Gott. Und auch das, was für uns unvorstellbar ist, gerade das mag er. Ja? Und wer dann meint, ich glaube nicht, dass es nicht weitergehen kann, möchte ich dir heute Nachmittag sagen, Gott kann deine Ehe völlig heilen. Er kann dir solch eine Salbung geben von dem Heiligen Geist in deine Ehe, eine, die dir heute überhaupt nicht vorstellbar ist. Wir denken natürlich als Pfingstler ganz gerne an sofortige Handeln Gottes, ja, so Heilung, ja, Heiligung, Geistestaufe, also einmalig, kräftig, gewaltig, die Probleme sind vorbei und ich finde es auch eine gute Lehre. Aha. Er hat gemeint, ich würde dagegen vielleicht sprechen. Die Bibel deutet darauf hin, dass Gott durch seine Liebe und Gnade hineinbricht in allen unseren Problemen und auch gleich etwas wiederherstellen kann. Die Kranken werden ja auch doch geheilt und kranke Ehen auch. Also diese Hoffnung haben wir. Und ich finde es sehr wichtig, das auch weiterzugeben. Ich habe in der Erfahrung meines Dienstes mehrmals Ehepaaren kennengelernt, wo keine Liebe vorhanden war, keine Hoffnung, es war absolut unmöglich und einfach durch Gnade und manchmal auch recht schnell durch Gebet haben sie Heilung erfahren. Nur, in der Pfingstbewegung ist es so, dass wir öfters auch, weil wir an dieses sofortigen Handeln Gottes denken und es gerne haben, an einen Prozess, an ein Wirken über Zeit nicht denken. Und das möchte ich euch auch weitergeben, denn ich habe auch die Erfahrung gemacht von Menschen, die mehrere Veranstaltungen besucht haben. Die besten Prediger und Pastoren der Welt haben sie immer wieder in Seminaren erfahren und gingen immer wieder nach vorne wegen Heilung und haben immer wieder für ihre Ehe gebetet und immer wieder die Hoffnung gehabt, jetzt gehen wir nach Hause geheilt, es ist okay. Ne? Und sie gingen nach Hause und da waren die Probleme wieder. Eheprobleme sind öfters kulturell bedingt. Sie sind ja auch, ich wollte eigentlich heute bei mir zu Hause, habe ich ganz oben im Haus ein sehr, sehr alten Gepäckstück. Ich habe es irgendwo erworben, ich weiß nicht, war ja auch gebraucht. Das Ding ist wahrscheinlich 80 Jahre alt und ich wollte es einfach als Requisiten so mitbringen und hier darauf stellen. Jede von uns geht in eine Ehe mit seinem Gepäck rein, ja? Vollgestopft mit Erfahrungen meines Lebens, mit meinen Erwartungen, mit meinen Hoffnungen, mit meinem Vorhaben. Wir kommen mit diesem Koffer in einem Ehe rein. Ja? Meine Frau kam genauso. Wir haben es wortwörtlich getan. Wir sind in meinem Zimmer eingezogen, 6 Wochen lang, denn ich wollte gleich einen pastoralischen Dienst anfangen und war das Haus nicht frei und wir zogen in dem Haus meines Elterns rein und meine Frau kam mit Koffer, mehrere Koffer, muss ich sagen. Unheimlich viele Schuhe und was weiß ich. Und ich habe immer wieder so Truhe aufgeräumt bei mir. Ne? Immer wieder in Kisten reingeschmissen und gesagt, hier, das darfst du auch haben. Und langsam habe ich mich beschränkt auf eine Truhe. Ne? Und nur eine ganz kleine Eckchen, also vom Schrank. Sonst hat sie alles irgendwie so eingenommen. Ja? Also sie kam ja auch mit ihr Koffer zu mir. Und so ist es. Mit Gepäckstücke kommen wir in die Ehe rein. Ja? Und es ist wirklich manchmal schwierig, das auszupacken. Versteht ihr, was ich meine? Und durch diese Erwartungen oder auch Lebensverhalten und auch Gewohnheiten gehen Ehen kaputt. Und es ist nicht immer so, dass es sofort geheilt wird, sondern wir müssen nach Hause gehen und da unsere Aufgaben tun. Und euch möchte ich gerne auch ermutigen, dass Gott durch einen Prozess, durch einen Lernprozess unsere Ehen heilen kann. Es kann vielleicht ein bisschen länger dauern, aber das ist auch, es kriegt dadurch Beständigkeit. Und das ist auch eine wunderschöne Sache, was Gott tun kann. Wir sehen auch, dass Gott manchmal Prozess in der Bibel anwendet. Also ich bin zwar überzeugter Pfingstler und bin immer dafür für sofortige Heilung, aber ich bin eigentlich für alle Arten von Heilung begeistert und möchte gerne sagen, dass für manche Dinge es etwas länger dauern kann. Ich habe eine Empfindung vor ein paar Monaten, das erste Mal, und es bezieht sich auf Levitik, auf Genesis, Exodus, Leviticus, also auf dem dritten Buch Mose. Meistens tue ich das nicht übersetzen, so wenn ich dann auf Deutsch rede oder predige. Also in dem dritten Buch Mose, ihr kennt das ja auch recht gut, von dem 25. Kapitel, und da geht es um dieses Jubeljahr. Kennt ihr das, diese Stelle? Also das kommt von dem Wort Jubel natürlich, was ja auch so eine Art Posaune war. Man sagt auch Shofar dazu oder Lärmposaune oder Lärmhorn oder Jubelhorn. Und der Herr sagte im 50. Jahr, also nach 7x7, wird ja auch ein Jubeljahr gerufen. Und da wäre dann eine Zeit, wo man nicht mehr sehen müsste und nicht mehr ernten. Er hat nur das geerntet, was natürlich gewachsen ist. Er lebte von dem, was Gott ja auch schenkt. Und ich hatte eine neue Empfindung, das möchte ich einfach euch weitergeben. Ihr könnt es ja auch prüfen, also ob das wirklich ein Wort von Gott ist oder nicht. Aber mir kam das so vor, dass wir in der Gemeinde für unsere Ehen ein Jubeljahr brauchen. Eine Pause, ein Schabbat. Eine Zeit, wo der Geist Gottes wirkt. Wo es nicht immer um Leistungen geht und was wir tun können und anschaffen können, sondern dass wir von der Gnade Gottes empfangen und nur das ernten, was er uns geben will. Und da denke ich ja auch, dass manche Pastoren vielleicht ein Jubeljahr ausrufen sollten für ihren Familien. Sogar von den Ortsgemeinden möchte ich gerne plädieren. Vielleicht sollte man daran denken, dass Pastoren manchmal wirklich diese Zeit mit der Familie brauchen. Und sie finden weder Zeit noch Geld dazu. Und wir sehen ja auch, dass ganze Gemeinden daran manchmal kaputt gehen. Ja, denn sowas ist ansteckend. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir als Ältesten in Gemeinden darauf ein Auge halten und sagen hin und wieder geistliche Leiter, wir möchten gerne, dass ihr ein paar Wochen zumindest oder einige Monate frei nimmt und lebt von dem, was Gott ihr euch gegeben hat. Ja, kehrt zurück. Also ein Jubeljahr war eine Zeit des Zurückkehren. Denkt an der Zeit, wo ihr euch kennengelernt habt. Ja? Denkt an der Flitterwoche. Denkt an diese Beziehungsaufbauzeit, bevor ihr geheiratet habt. Genieße diesen Tagen noch einmal. Erinnert euch an den Dingen, die ja auch uns zusammengebracht hat derzeit. Versteht ihr, was ich meine? Und ich habe das Gefühl in mir, dass wir anfangen sollten in der Gemeinde, also die Posaunen zu blasen und zu sagen, dass es wirklich die Zeit ist, wo die Schulden der Vergangenheit vergeben werden sollten. Wir sind so nachträglich, ne? Wo wir die Wunden der Vergangenheit geheilt bekommen. Alles, was da derzeit geschehen ist, loslassen und uns heilen lassen vom Heiligen Geiste. Versteht ihr den Gedanke, was ich meine? Ein Jubeljahr für die Ehe. Dass wir einfach das aufrufen und sagen, Herr, jetzt ist eine Zeit, segne du. Es geht nicht um meine Leistung, ich bitte um Heilung. Alle Dinge sollten zurückkehren zu dem, was Gott ja auch haben wollte. Würde ganz gerne, bevor ich dann ja auch weiter fortfahre, also für euch beten in der Hinsicht. Und dann schauen wir zusammen in der Bibel. Aber ich hatte es auf meinem Herzen, ihr könnt es ja auch prüfen für euch später. Ich würde mich eigentlich freuen, wenn jemand mir sagt, du, das hat uns angesprochen, meine Frau und ich, wir wollen einen Monat nehmen, wo wir nur Schabbat, also eine Zeit der Ruhe vor dem Herrn haben wollen. Und wir rufen aus eine Zeit des Jubeln, also ein Jubeljahr für unsere Familie. Lass uns kurz gemeinsam beten. Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns ja auch manchmal ganz persönlich anspricht, in besonderer Art und Weise. Und Herr, ich rufe auch aus ein Jahr des Jubeln für unsere Familien, für unsere Ehen. Ein Jubeljahr hier, wo alles zurückkehrt zu dem, was es mal war. Herr, wo Vergebung umsonst gegeben wird. Vergebung durch Gnade. Herr, wo Wunden geheilt werden können. Herr, eine Zeit, wo Ehen sich zusammenfinden, Mann und Frau, wo sie allesamt das wiederfinden, was sie mal bei dir hatten. Herr, ich möchte sie einfach segnen für das Jahr, für diese Zeit, für diesen Zeitraum. Du weißt, wer hier ist vor uns heute. Du weißt genau, was in unserem Leben abläuft. Herr aller Heere, du siehst in unseren Herzen hinein, auch in den Familien, wo die Augen von anderen Menschen nicht sehen dürfen. Du weißt, was wir brauchen, und ich bete einfach dafür. Ich rufe aus, Herr, ein Jubeljahr für unsere Ehen. Amen. Also wie ich gesagt habe, mein Zielgruppe ist eigentlich die starke Ehen, die ich ja auch vor mir sehe. Neulich musste ich eine ganz neue Situation konfrontieren auf einer Reise. Wie ich gesagt habe, ich reise sehr viele mittlerweile, leider sehr oft ohne meine Frau. Das ist eine Sache, woran wir gerade arbeiten. Das macht uns keinen Spaß. Und wir haben in diesem Jahr uns beschlossen, ich mache meine Termine durch und werde ja auch meine Termine für nächstes Jahr halbieren, um öfters da dabei zu sein, bei meiner Frau und meinen Kindern. Ich war auf einer Reise und habe auch ganz schwierige Dinge konfrontiert. Meine Frau war nicht dabei, hat für mich wie auch immer gebetet. Durch Telefonate haben wir hin und wieder Kontakt miteinander gehabt, aber recht selten. Ich fühlte mich ganz alleine, stand vor Dingen, die ich selbst nicht überwältigen konnte, was ja auch auf mich zukam. Ich musste schwere Entscheidungen treffen und auch Entscheidungen, die viele andere Menschen eventuell treffen würden, und hatte das Gefühl, ich komme einfach nicht weiter. Es geht nicht mehr. Und ich konnte Kontakt mit meiner Frau nicht aufnehmen. Irgendwie Zeitwechsel war vorhanden. Ich war in den Vereinigten Staaten, meine Frau war hier, und ein paar Tage lief eigentlich kein Funk zwischen uns. Und Gott hat mit ihr gesprochen, und sie fing an, ohne dass ich gewusst habe, und sie wusste auch nicht von dem Inhalt. So sehr prophetisch sind wir beiden wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube sehr an prophetische Worte und auch an prophetische Art des Gebets. Und sie fing an, für mich zu beten, hat mir so 3 Tage später davon berichtet. Da kamen immer wieder nur 3 Wörter. Hat sie sich von dem Haus losgerissen, öfters mit unserem Hund, und hat einen Spaziergang gemacht und wollte so intensiv für mich beten. Und da kamen nur 3 Wörter, immer wieder nur 3 Wörter, und mehr konnte sie nicht sprechen. Diese 3 Wörter, Frieden, Hoffnung und Freude. Und da muss ich sagen, an einem Abend spät war ich so tief in Gedanken und im Gebet und wusste gar nicht mehr, was ich damit tun soll, schwere Entscheidungen zu treffen. Und auf einmal kam ein Frieden auf mich zu. Die Situation, also mein Anlass, hat sich überhaupt nicht verändert. Alles war genauso, wie es angefangen hat. Aber ich habe auf einmal Frieden gespürt. Ich wusste, er ist ein Gott der Liebe, und er macht was Gutes. Ich hatte Frieden. Es kam einfach so auf mich zu. Da lag ich mich ins Bett an dem Abend, also die Nacht davor, war ich mitten in der Nacht aufgeweckt worden, musste ich auch sehr viel und intensiv beten. Aber an diesem Abend, nachdem ich auch Frieden gefühlt habe, schlief ich ein, und mitten in der Nacht, also ohne Anrufe, also keiner hat gestört, nichts, wach ich auf, und ich musste fast lachen. Ich hatte solch eine Freude gespürt. Es war so wirklich eigentlich zuerst einmal so eine Hoffnung in mir. Es war so schön. Ich dachte, doch, das wird was. Gott macht was. Ich weiß es ganz genau. Er wird was tun. Und dann, am nächsten Tage wache ich auf, und es war in voller Freude. Ja? Also wirklich vom Heiligen Geist. Ich hatte genau die Entscheidungen zu treffen, genau die Probleme zu konfrontieren, die je zuvor, also noch schlimmer vielleicht, aber in mir herrschte Frieden, Hoffnung und Freude. Könnt ihr euch gut vorstellen, dass ich ganz anders an dem Tag gehandelt habe. Diese 3 Wörter empfinde ich ja auch noch heute sehr wichtig für mich als Gebet und für euch auch. Und auch für die Familien, womit ihr vielleicht zu Hause arbeitet, und gebe das auch als Gebet weiter. Friede, Hoffnung und Freude, die sind Dinge, die Gott in unserem Leben tun möchte. Das erste Buch Mose beginnt mit der Geschichte der Schöpfung. Diese Schöpfungsgeschichte ist uns so sehr bekannt. Da sieht man gleich diese kreative Kraft Gottes in unserem großen Gott. Er ist vor allem schöpferisch in seinem Charakter. Nicht wahr? Wir kennen Grenzen. Er kennt sie nicht. Er hat die Grenzen für uns gesetzt. Er hat keine Grenze. Ja? Das ist, was wir kennen. Ich möchte euch ja auch sagen, sei offen mit dem, was Gott in eurem Leben tun kann. Ihr kennt keine Grenzen, ja. Wir sind halt nicht so. Warte ab, Gott macht gute Dinge. Die Schöpfung fängt relativ persönlich an. Ihr kennt die Geschichte gut. Keine Knalltheorie, keine Unbeweglichen, der das Bewegen ins Leben rollen würde, wie die Griechen es vorstellten, sondern einen persönlichen Gott, der etwas wollte, geplant hat und gezielt es geschaffen hat. Besonders persönlich ist die Schöpfung der Menschheit. Bei vielen anderen Dingen, also 1. Buch Mose Kapitel 1 sowie auch Kapitel 2, bei vielen anderen Dingen hat Gott einfach gesprochen, so ein Wort gesagt und es wurde was. Ja? Er hat die Elemente angesprochen und es wurde was. Aber nur in der Schöpfung der Menschheit hieß es, Gott sprach mit sich. Also er sprach nicht in den Elementen der Welt hinein, sondern er sprach mit sich und sagte, so sehr persönlich, ein persönliches Gespräch kommt vor, lass uns der Mensch, die Menschheit in unserem Ebenbild machen. So heißt es da, sehr, sehr persönlich. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Das ist Vers 26 von dem 1. Buch Mose, Kapitel 1. Dass uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf die Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Es ist uns so bekannt, dass wir gar nicht mehr daran denken, aber überlegt das euch. Ja? Zur Schöpfungsgeschichte gehört die Ehe. Wo wir alles sehen, sei es Himmel oder Erde, alles, was geschaffen ist, sei es Tierlein oder Mensch, in der Schöpfungsgeschichte gehört die Ehe. Das ist eine Schöpfung Gottes. Also halte das fest, ist unheimlich wichtig. Die Ehe ist eine Schöpfung Gottes. So schuf er sie. Mann, Martin Luther sagt, Mann und Weib. Ist eine ganz, ganz schöne Geschichte, sehr persönlich. Gott segnete sie, so heißt es, Vers 28, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Das ist nach Martin Luther 84. Nur der Mensch wurde im Ebenbild Gottes gemacht, keine andere Schöpfung. Nur bei dieser Kreatur sprach Gott mit sich statt in den Elementen hinein. Er gab keine Befehle, sondern wurde selbst tätig. Ja? Er tat was. Nur zu dieser Menschheitsschöpfung gehört das. Gott handelte selbst, wortwörtlich. In dem Ebenbild, Vers 28, Elberfelder, heißt es, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan, herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf die Erde regen. Das Erste, was Gott mit dem Mensch getan hat, ist, ihn zu segnen. Das ist ein wunderschönes Gottesbild. Ich glaube, es gibt einen Vortrag heute, oder gestern war das gewesen, über unser Gottesbild. Das ist ein super Gottesbild. Er ist schöpferisch, er ist kreativ, er kennt keine Grenzen, hat eine ganz besondere Liebe der Mensch gegenüber, hat uns in besonderer Art und Weise geschaffen. Und das Erste, was er uns gegenüber tat, ist gesegnet. Wow, das ist eine schöne Botschaft. Das sollten wir hinaustragen, nicht wahr? Das ist unser Gott, so ist er. Er segnet gerne. Da sind vier sehr wichtige Wörter da, die möchte ich kurz eingehen. Aber bevor ich das tue, möchte ich gerne als Bild nochmal verdeutlichen. Wir sind, ich komme darauf nochmal vielleicht zurück, wir sind Griechen. Wir sehen Individuen, ja, eine Person. Also ich möchte euch bitten, jetzt etwas in dem Östlichen hineinzudenken, diese hebräische Sprache. Ne? Und da haben sie nicht Individuen gesehen wie die Griechen, sondern sie haben immer ein Gesamtbild gesehen, ein Gestalt, also ein ganzes Bild. Und zwar, was stand vor Gott? Mann und Frau. Und das, was Gott sagte, also diese Segnung Gottes, war nicht bezogen auf nur ein Mensch, sondern auf ein Ehepaar. Möchte nicht damit etwas ausgrenzen und sagen, wer nicht verheiratet ist, hat keine Segnung. Ganz im Gegenteil, möchte es überhaupt nicht sagen. Möchte nur sagen und es deutlich machen, was geschah. Es stand vor Gott ein Ehepaar, ein Paar, das erste Paar. Und diese Segnung sprach er auf ein Paar. Also die ganze Welt zur Zeit kämpft um die Ehe. Und meistens verlieren sie. Aber die Schöpfung Gottes ist Ehe und die erste Segnung teilt er auf ein Paar zu. Ich finde es interessant, sehr wichtig. Diese Wörter finde ich auch sehr wichtig. Hier ist die Segnung der Ehepartnerschaft. Wer dann mitschreiben möchte, kann das vielleicht interessant sein. Zum ersten einmal sagt er Para, seid fruchtbar, Hebräisch, seid fruchtbar. Ja, er segnete sie und sagte Para, seid fruchtbar. Die Ehe ist in vielen Hinsichten die Quelle der Fruchtbarkeit, nicht nur Kinder. Ja, für mich ist die Ehe die Quelle der Freude. Ja, für mich ist die Ehe eine Quelle des Friedens. Für mich ist die Ehe eine Quelle des Zusammenseins. Die Ehe ist fruchtbar. Es bringt was von sich, steht nicht alleine, ist nicht tot. Die Ehe lebt, es macht was, es ist von Gott gesegnet. Ja? Es ist etwas von Gott im Leben gerufen worden, was ja auch wächst und Frucht hervorbringt. Versteht ihr das? Zuerst einmal, seid fruchtbar. Seitens sagte ihnen irgendetwas so der Art und Weise, Rabba, seid groß, seid viele. Oder es lässt sich übersetzen, seid groß als Kreatur, vermehrt euch. Ja? Die Ehe bringt was Besonderes. Und zwar, nicht nur ist es so allgemein fruchtbar, sondern es vermehrt sich. Ja? Als ich jung war in der Gemeinde, hat jeder davon gesprochen, dass wir neue Gemeindemitglieder hinzufügen wollten. Ja? Und vor ein paar Jahren die ganze Gemeinde, Wachstumsforscher und Evangelisten und so weiter, sie sprachen davon von vermehren. Ja? Nicht nur addieren, sondern multiplizieren. Nicht wahr? Das hört man öfters mittlerweile. Und hier ist dann ein Versprechen Gottes, dass in der Ehe wird es nicht addiert, sondern multipliziert. Es wird vermehrt. Das ist wunderbar. Das ist eine wunderbare Verheißung für uns. Es häuft sich, und zwar auch schnell auf. Werdet viele. Wir sind gesegnet mit schöpferischer Kraft, wie unser Herr. Er ist Vater. Er ist Schöpfer. Er macht was. Er vermehrt sich. Und wir vermehren uns. Und dazu sagt er dann auch Maler, Fülle. Mit oder von dem Überfluss. Also seid, also auf gut Deutsch, Hölle und Fülle. Ja, seid voll mit allem. Füllt die Erde. Das ist mit dem ersten Verheißung verbunden. Ich denke an dem Wort Jesu, an dem Wort Gottes, an den Kinder in Israel. Nimm ein, das gute Land. Fülle. Nimmt ein. Das ist das Versprechen. Und dann sagt er dazu, Radha, macht sie euch untertan, herrsche. Habe die Macht über die Erde. Genau das möchte Satan uns nicht gönnen. Satans erste Arbeitsfeld, wo war das? Wo war er zuerst tätig? Ja, in der Ehe. Mit Eva. Damit hat er angefangen. Zuerst einmal gab es Krach in diesem ersten Ehepaar. Also das war der Anfang. Und Satan hat damit noch nicht aufgehört. Er ist genau da, bleibt noch. Zweite Tat, zweite große Sünde. In der Familie. Ne? Kadewin. Tötete seinen Bruder, nicht wahr? Also da wirkt Satan heute noch. Es ist sehr, sehr stark gegen Familien und ganz besonders gegen Ehen gerichtet. Er möchte diese Verheißung Gottes uns nicht gönnen. Er will das nicht haben für uns. Und deswegen wirkt er so, so hart gegen unsere Ehen. Deswegen sind auch viele christlichen Familien heutzutage in große Schwierigkeiten in der Ehe und Familie. Sehr viele Scheidungen. Also die letzten Statistik in westlichen Ländern, Deutschland inklusiv, gerade unter Evangelikaler, also richtige wiedergeborene Christen, ist unsere Scheidungsrate sehr, sehr, sehr hoch. Diese Hoffnung geht verloren und die Verheißung Gottes haben wir vergessen. Ich denke an den Adam, ganz besonders in dieser Stelle und möchte ganz kurz sagen, dass er nicht alleine stand, sondern mit seiner Frau. Wie war das gewesen am Anfang? Da liest man auch nochmal diese kreative Geschichte in dem zweiten Kapitel des ersten Buch Mose. Das ist eine Wiederholung der Schöpfungsgeschichte. Es kommt zweimal vor, eigentlich fast dreimal vor als Narrativ. Und in dieser zweiten Erzählung von dem zweiten Kapitel, ich stelle es mir immer vor, wie ging das der Adam, ne? Denn er hat schon bestimmte Aufgaben bekommen und so weiter und läuft hin und her. Er war natürlich in Beziehung mit Gott, das war alles gut. Eigentlich hat Gott über viele seiner Schöpfungen gesagt, es ist gut, nicht wahr? Immer wieder sagte Gott, es ist gut. Und dann heißt es in dem ersten Buch Mose, in dem zweiten Kapitel, Vers 18, er sah den Mensch Adam an und er sagte dazu, es ist nicht gut, dass er alleine ist. Ja? Er hat es gleich erkannt. Ich denke an den Adam, wie er das empfunden hat vielleicht. Da in diesem wunderschönen Garten herumlaufen, so riesend, die ganze Welt vor sich, fast alles war ihm erlaubt, nur ein einziger Baum war für ihn nicht was, sonst war das ganze Gelände seins. Er hat es einnehmen können, es war wunderschön. Er schaute sich um und sah immer wieder so Mama-Giraffe und Papa-Giraffe, ja, und die Nilpferde, Mann wie Weib, ja, Affen, alles Mann und Frau, Mann und Frau, Mann und Frau und er allein. Traurig, nicht wahr? Also ich kehre kurz zurück an diese erste Geschichte von Adam. Ihr wisst noch, Gott hat ihn ja auch von der Erde geformt. Also tätig, mit den Händen, nicht wahr? Es war so. Er lag da tot, zuerst einmal nur als Ton. Also mein Vorname ist niederdeutscher Name, es wiederholt sich. Clay auf Englisch ist Ton auf Deutsch. Ne? Clayton war wahrscheinlich einer, der gerne sich beschäftigt hat mit Erde oder ein Töpfer oder was weiß ich. Und so war er, lag da so geformt im Ebenbild Gottes, aber tot. Ja? Er hat kein Leben gehabt. Und da heißt es, Gott hat ihm in seine Nase das Leben hineingehaucht. Ja? Also es war ein Hauchen. Da stelle ich mir vor, nicht so, wie man ja auch jemanden wiederbelebt, sondern das war das erste Leben. Ich glaube nicht, dass es mit vielen komischen Geräuschen so kam, sondern es war wahrscheinlich wunderschön. Gott hauchte ein, auf einmal sagte Adam, so stelle ich es mir vor. Ja? Darf ich das ein bisschen nach meiner Vorstellung erzählen? Und ich denke, Folgendes ist wahrscheinlich vorgekommen bei Gott, denn Gott hat einen Plan und hat alles nach seinem Plan geschaffen. Und er hat immer wieder gesagt, es ist gut. Die erste Gemeinde, wo ich gepredigt habe, war eine schwarze Gemeinde der Vereinigten Staaten, eine afroamerikanische Gemeinde, also richtig politisch korrekt gesagt. Und da waren alle Menschen schwarz. Ich war der einzige Weiße da. Und dann bin ich in eine Gemeinde reingekommen, ziemlich früh, und war nur ein ganz alter Diakon, der ganz vorne sich hinsaß. Und er saß sich hin zum Beten. Und ich saß mich daneben, ein ganz junger Mann, eben von der Bibelschule, ganz lange Haare und Bart. Und habe eigentlich im Bilde nicht gepasst, ja. Aber sie haben mich eingeladen zu predigen. Ich saß mich dahin und da war diese alte Schwarze. Und auf einmal kam ein Geräusch von ihm. Vielleicht war das so ein Geräusch wie Adam, nachdem Gott ja auch Atmen hineingehaucht hat. Und er sagte auf einmal, ich guck so ein bisschen rum. So hat er so vor sich gesummt. Und da kamen noch mehr Leute, so 10, 15, 20, auf einmal war der Raum gefüllt, es war schon so eine Stunde spät, also der Gottesdienst hätte um 7 anfangen müssen, war so erst gegen 8, dass ein paar Menschen gekommen sind. Und dieses Summen wurde dann ja auch zu einem klares Wort, yes, ne? Ja. Und dann sagte der alten Diakon, yes, es war so schön, ne? Und dann haben auch andere so, also sind mit eingeklagen, so, yes, yes, und kam die Frau noch rein, ne? Yes, langsam sangen sie alle, ne? Yes, war wunderschön, das wirklich, das war so ein schönes, so ein Chor war das gewesen, ich musste mitsingen, es war wunderschön, ganz toll, es wurde auch lauter und schneller, die kleinen Kinder immer mit Bongos und Kongos und was weiß ich alles, Tambourinen, auf einmal war ein Rhythmus da in dem Raum und haben sie alle gesungen. Ja, 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 es war wunderschön, ja. So finde ich das ja auch bei dieser kreativen Tat Gottes, dass er Adam gesehen hat und er sagte wahrscheinlich, ja, yes, denn es war sein Plan und es ist gut geworden, ja, war wunderschön, nur der war allein. Und das war nicht so schön. Und ein Schlafen kam auf Adam und Gott ja, hat von ihm, von seinen Rippen und von seinem Blut dann auch Eva gemacht, nicht wahr? Ihr kennt die Geschichte. Es war wirklich eine Sache, nehme ich mal an. Adam schlief ein, wusste nicht, was los war, ganz einsam, war nicht schön. Auf einmal wacht er auf und er guckt und sieht ein Gegenüber. Also der Martin Luther hat sehr stark versucht, diese Gehilfen, also ein weibliches, männliches Wort zu schaffen, was ja auch im Hebräischen vorgekommen ist. Das ist aber nicht gelungen, deswegen ist es in unseren neueren, revidierten Versionen nicht zu finden. Aber er sah ein Mann-Frau, also ein Mensch, das aber auch Frau war, ein Gegenüber, war wunderschön für ihn. Ich denke, höchstwahrscheinlich hat Adam gesagt, also der hat alles gesehen, nicht wahr? Giraffen, Affen. Immer Mann und Frau, aber nichts hat ihn zugepasst. Auf einmal sieht er Eva und sagt, yes. Versteht ihr das? Und sie sieht ihm auch. Ne? Und was sagt die Eva zu ihm? Yes. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Also ich denke, es ist uns so sehr bekannt, dass wir es nicht mehr wahrnehmen, dass wir es nicht mehr so schätzen, wie es sein sollte, wie Gott sie gemacht hat. Und die Dame natürlich, die Frau ist in eine besondere Art und Weise gemacht worden. Meine Frau erinnert mich immer wieder daran, dass ich eigentlich vom Staub herkomme und sie von Blut und Fleisch. Aber eins stimme ich da auf jeden Fall zu. Also ich finde, das Wesen einer Frau, eine wunderschöne Sache. Und da war das ja auch klar gesagt und Jesus sagt es ja auch später, werde ich auch später in dem zweiten Teil wahrscheinlich dazu kommen. Da war das klar und deutlich, Jesus wiederholte es auch, dass diese Dame Fleisch seiner Fleisch war, Blut seines Bluts, Knochen seiner Knochen, sie gehörten völlig zusammen, nicht wahr? Eine Person fast vor Gott. So fast wie eine Person mit zwei Seelen. Versteht ihr der Gedanke? Eine wunderschöne Einheit. Also ich denke, das geht uns so oft verloren. Vielleicht nur bei einer Hochzeit hin und wieder denken wir daran. Das ist schade. Solch eine schöne Sache. Ich finde es sehr wichtig, dass das Wort, was wir lesen in dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 24, in dieser Schöpfung der Frau, denke daran, dass es gleichzeitig Schöpfung der Ehebeziehung war. Ne? Ist etwas auch da geschehen, nicht nur Mann und Frau, sondern Mann und Frau zusammen vor Gott. Und da kommt dann auch eine Sache vor, was mir sehr gefällt. In dem ersten Buch Mose 2, 24, vielleicht schlägt er damit auf, ich habe diesen Untertitel oder diesen Thema jetzt so genannt auf Deutsch, Verlassen und Anhängen. Ja, so heißt es in dem ersten Buch Mose. Also ich lese von 24, glaube ich, ist dann die Stelle. 21 bis 22 zumindest kann man das lesen. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er schlief, und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihr Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zu dem Menschen. Und da sagte der Mensch, dieses endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, so war das von dem ersten Martin Luther Übersetzung. Frau heißen, denn von Mann ist sie genommen. Darum, Vers 24, liest das bitte mit, wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Also diesen Teil nenne ich also auf Englisch mag ich es noch eher, es ist wirklich ein ganz schöner Begriff, auf Englisch heißt es leaving and cleaving. Ne? Also das ist ein schöner Begriff an sich. Das ist, wo wir etwas uns von etwas trennen und uns etwas anhängen. Und das ist genau das, was geschehen musste. Natürlich, es ist so in diesem Narrativ. Jesus hat ja auch davon gesprochen in Matthäus 19, Vers 4 bis 6, genau diese Gedanken. Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sich schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Vers 4 von Kapitel 19, von Matthäus, Vers 5, und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen Und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also das ist die Worte Jesu, genau diese Gedanken wieder. Also ich finde drei Verben da in dieser Stelle, die ja auch vier sehr wichtige Lebensprinzipien hervorheben. Also drei Verben. Die Verben sind verlassen, anhängen und werden. Verlassen. In dem Wort verlassen finden wir das Prinzip trennen. Trennen vom Elternhaus ist manchmal eine schwierige Angelegenheit. Also meine Frau war nicht so sehr bereit, ihr Sohn herzugeben. Also sie war bereit, eine Tochter anzunehmen als Schwiegertochter. Aber der Sohn herzugeben, das war ihr nicht so einfach. Und ich sage immer allen, am 29. wird man schon die Mutter des Bräutigams sehen. Sie ist die, die ja auch an dem Bein von dem Bräutigam hängt. Das ist meine Frau. Es ist nicht einfach manchmal, sich zu trennen von solchen Dingen, ist aber unheimlich wichtig, dass man sich auch sogar vom Elternhaus trennt. Ich weiß, als das Wort zum ersten Mal in diesem Narrativ in Genesis 2, also in dem ersten Buch Mose 2, vorkam, gab es keinen Vater und Mutter. Noch nicht, nicht wahr? Obwohl es da ist, es ist in diesem Narrativ hineingelesen. Höchstwahrscheinlich hat Gott dann ja auch Mose diese Offenbarung gegeben, wie das ja auch alles zusammengehört. Rückblickend hat er verstanden, was alles Gott meinte. Sicherlich, ja. Denn das ist Wort Gottes. Und da ist es ja auch so, dass, weil das ja auch Fleisch vom eigenen Fleisch wird und Gebein und Blut vom Blut ist, dann sollten wir zusammen sein und das Zusammensein mit meinen Eltern ist vorbei. Zwar aber nicht nur das Zusammensein mit meinen Eltern, sondern alles von dem früheren Leben ist nicht mehr so wichtig als das, was ich mit meiner Frau empfinde. Versteht ihr das? Mein altes Leben muss getrennt werden und ich fange neu mit meiner Frau an. Es ist ja leider so, dass ich mit meinem Koffer gekommen bin. Und die ist rampenvoll gepackt, der ist wirklich voll, ja. Viele Erfahrungen, gut und schlecht, viele Erwartungen, gut und schlecht, ja. So ist es. Viele Wunden, auch viele gute Dinge, einen ganz vollgepackten Koffer, damit bin ich in meine Ehe reingekommen. Aber diese Dinge, von denen musste ich mich trennen und sagen, jetzt ist sie meine Frau und das, was ich in meinem Koffer habe, es ist mir nicht einmal so wichtig. Und da habe ich dann ja auch bei mir zu Hause wortwörtlich, also die Truhe ausgepackt und immer wieder gesagt, ja, die sind meine Sachen. Ich habe sie früher gerne gehabt. Das war ein alten T-Shirt oder ein Football-T-Shirt oder von Ringen her, wo ich auch Sport getrieben habe oder auch meine Hockey-Sachen. Ich war sehr gern Sportler. Und ich habe viele Dinge dann einfach in eine Kiste geworfen und gesagt, die waren mir mal wichtig, aber jetzt ist meine Frau da. Versteht ihr? Das Trennen von den alten Dingen, das ist ein wichtiger Tat und daran sind viele Ehen kaputt gegangen, dass man sich nicht von den alten Dingen trennen kann und neu anfangen mit seiner Frau. Genauso für die Frau. Diese Trennungsphase ist sehr, sehr wichtig. Also wer Kinder hat und gerade vielleicht vor einer Ehe steht, das heißt, dass das der Sohn, wie mein Sohn, gleich davor steht zu heiraten, denkt bitte als Eltern dran. Diese Trennungsphase ist wichtig. Irgendwann mal müssen sie für sich da stehen, ein eigenes Leben aufbauen. Das möchte Gott gerne segnen. Diese zwei zusammen. Was davor geschehen, mag sehr wichtig sein. Sie werden nicht alles vergessen. Wir haben das Wort Gottes hineingebracht und so weiter. Das werden sie sicherlich behalten. Aber es gibt Dinge, die sie da nicht brauchen. Sie müssen neu anfangen. Also diese Trennungsphase ist wichtig. Prinzip trennen von den alten Dingen. Wenn ich das nicht tue, dann kann ich mich mit meiner Frau nicht vereinen. Das zweite ist das Verb anhängen und bringt mit sich ein zweites Prinzip. Es ist ein Prinzip des Permanenz, ein Prinzip der Beständigkeit. Ja? Ich trenne mich von den alten Dingen und hänge mich mein ganzes Leben auch zusammen mit meiner Frau. Ja, und sie mit mir. Versteht ihr das? Und das ist diese Beständigkeit. Wenn ich alles anderes verlassen habe, ja, auf dieser Welt, nicht Gott. Wenn ich alle anderen Dinge verlassen habe, dann habe ich was? Meine Frau. Und das bringt Beständigkeit. Ich trenne mich von, man sieht ja auch sogar ein Bild der Errettung. Ich trenne mich von dem alten Mann und werde neu. Ja, sehr wichtig. Ob das wirklich bekannt ist bei der Hochzeit, mir war das nicht bekannt. Ich habe nur an der Flitterwoche gedacht. Nur nach der Flitterwoche, auf dem Wege nach Hause, musste ich diese ganz ernsthafte Dinge so ganz philosophisch betrachten. Ich war noch nie so leise. Meine Frau hat gemeint, ob, was habe ich getan? Aber da müsste ich zuerst einmal denken, jetzt ist ein neues Leben begonnen. Das, was früher war, wird nie wieder gleich sein. Wir bauen Zukunft auf. Also wer nicht verheiratet ist, ist diese Botschaft auch sehr wichtig. Ne? Denkt bitte daran, das Trennen und das sich anhängen. Und das gehört auf jeden Fall als sehr wichtiges Prinzip zur Ehe. Danach, nach dem Trennen und dem Anhängen ist ein drittes Verb. Und das ist das Verb werdet. Ja? Und von diesem Verb kommen die letzten zwei Prinzipien. Ja? Werdet, eins. Also ein Prinzip der Einheit. Drittes Prinzip, Einheit. Sie werden ein Fleisch. Ist nicht so einfach. Das braucht zuerst einmal der Heilige Geist. Also deswegen machen wir auch Eheschließungen ganz gerne in der Gemeinde. Man braucht wirklich der Geist Gottes. Es ist ein Wunder. Ja? Paulus sprach davon. Er sagte, ich rede von der Ehe, rede auch gleichzeitig von der Gemeinde. Es ist ein Geheimnis. Und auch selbst die Ehe ist ein Geheimnis. Gleich da werden zwei eins. Das fügt Gott zusammen. Jesus sagte, lass keine es trennen. Das ist ein Wunder Gottes. Zwei Leben werden eins. Und diese Einheit, dass wir uns zusammenfinden, ist so wichtig. Wir haben von den Griechen ein bisschen zu viel abgekauft. Und leider, also in den letzten Jahren, also auch vor 200 Jahren fing das an, diese Individuumsgedanken, so sehr stark bei uns. Ja? Also bei uns in Europa vor allem, unsere ganze Philosophie, unsere ganze Gedanken hängt sich daran, dass jeder für sich da sein sollte. Wir predigen auch so, ja? Wir predigen so gut wie nie ein Wort, eine Botschaft an Familien. Also unsere Predigte richten sich immer auf eine Person. Aber im Osten erfahre ich recht oft, dass sie mit einer ganzen Familie sprechen. Also wenn sie die Botschaft Jesu Christi weitergeben, dann predigen sie gleich zu einer ganzen Familie. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Vater, Mutter und Kinder aufstehen, wenn ich einen Aufruf gebe und kommen nach vorne und tun sich bekehren gleichzeitig. Und man denkt nie daran, jetzt bin ich errettet, aber meine Eltern nicht. Da kommt er gleich nach vorne und sagt, die nächsten Wochen werden meine Eltern sich bekehren. Ja? Denn sie denken so eher an den Familien. Und wir sehen das gar nicht, aber Gott sieht es so, ist sehr wichtig. Und diese Einheit vor Gott ist eine Sache des Heiligen Geistes. Nur, wie auch alle anderen große Salbungen, Segnungen, Geheimnisse Gottes, auch diese Wunder, die Gott in uns tut, wir müssen bereit sein, das anzunehmen und danach zu tragen und daraus zu leben. Ja? Und wenn Gott uns eins macht, dann haben wir auch Aufgaben, die dazugehören. Es ist ein Wunder, er tut's. Er macht was Besonderes in uns, aber wir müssen danach leben und dadurch leben, diese Einheit. Eine wichtige Sache. Aus diesem Verb sehe ich auch ein zweites Prinzip. Also zuerst einmal war die drei Verben, wenn man auch mit Notizen schreibt, verlassen, anhängen und werden. Vom Verlassen kommt dieses Prinzip trennen. Vom Anhängen kommt dieses Prinzip Permanenz, Beständigkeit. Und vom Werden, also das Verb werden, kommen noch zwei Prinzipien da hinzu. Zuerst einmal Einheit. Und zweitens heißt es, sie werden eins sein. Und dann heißt es, sie werden nicht mehr zwei, sondern eins. Und sie werden ja auch zusammen nackt sein, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Also da ist das Wort Intimität. Also ein Wort, das man selten in der Gemeinde gebraucht und wo ich auch mich ein bisschen davor scheue, besonders wo wir vielleicht nicht Verheirateten dabei haben. Aber ich möchte euch sagen, Gott hat was Besonderes vor für euch, ja. Und diese Sache der Intimität und Sexualität ist ein Geschenk Gottes. Satan hat es vernichtet in dieser Welt, wirklich kaputt gemacht. Das ist schade, denn es ist ein Geschenk Gottes. Es gehört diese Einheit der Ehe. Es ist eine wunderbare Sache, wo man sich kennt, und zwar vom Tiefsten und durch. Und er schämte sich nicht. Er hat nichts zu verstecken. Er steht, sie steht bloß voreinander. Und sie sind eins vor Gott. Und das ist eine wunderschöne Sache. Intimität gibt es so selten mittlerweile, eigentlich auch in den Ehen. Wir sind da, wir sind eins. Ja, ich sag's mal so, es wird aufgenommen leider, aber ich sag's trotzdem. Ich befürchte, dass es öfters auch Sex gibt, aber keine Intimität. Versteht ihr? Schade. Die gehören zusammen. Ich möchte nicht diese Sache von dem, was ja auch die Welt immer so gerne vorträgt, von Sex irgendwie davon wegnehmen. Es ist eine wunderbare, gewaltige Sache, die Gott uns gegeben hat. Ist wunderschön, soll genossen werden, ist wirklich eine tolle Sache. Nur es gehört ja auch zur Ehe und ist nur wirklich da wunderschön, wo eine gottgegebene Intimität vorhanden ist, wirklich eine Liebe füreinander. Dieses Voreinander bloß sein, ohne sich zu schämen. Aber das hat viel mehr mit den Seelen zu tun, mit dem Psyche zu tun, mit dem inwendigen Mensch zu tun, als dieser äußerlichen Körper. Und Satan, wie auch immer, er nimmt eine gute Sache, er nimmt einen Teil davon, was wahr ist, und er tut das so verdrehen, nicht wahr? Und was sehen wir heute? Nur Körper, nur Leibe. Es geht um Nacktheit, ja? Es geht um Bloßsein. Also diese körperliche Seite wird leider bei der Welt, das ist ein schlechter Begriff, aber hoch und heilig gepriesen, ja? Das ist das Absolute von allem. Nichts kann besser sein, ja? Es geht aber nur körperlich. Und eigentlich diese körperliche Seite ist nur ein Teil von Intimität. Intimität ist eine Sache der Seele. Es ist der inwendende Mensch, der innerlichen Person, der sagt, es ist mir gut, es geht mir gut, wenn du das von mir weißt. Vor dir brauche ich meine Gefühle nicht verstecken. Ja? Meine Wunden und Narben sind dir bekannt und es ist mir gut so, denn wir sind eins. Das ist Intimität. Und ich betone es noch einmal, die Sexualität, also das, was Gott uns gegeben hat, ist eine wunderschöne Sache, aber so ist dann die Beziehung zu sehen. Nur mit dieser innerlichen Intimität kann man eine wahre und auch eine wunderschöne sexuelles Leben führen. Also ich scheue mich nicht davon ab. Ich möchte kurz ein Wort sogar dazu sagen. Ich habe es erfahren in vielen Leben und in vielen Diensten, wo Menschen mir sagten, ich trenne mich von meiner Frau. Und es ist nicht eine Sache vom Sex. Es hat mit körperlichen Sachen und so weiter nichts zu tun. Und zwar, ich habe eine Frau kennengelernt bei uns in der Gemeinde, kommt es öfters vor, oder im Büro oder vom Beruf vielleicht arbeitet er anderswo. Wir haben uns kennengelernt und sie versteht mich. Wir verstehen uns so sehr. Das ist diese innerliche Sache, ne? Und es war so schön und da hat man sich so kennengelernt und man fühlte sich einsam und irgendwann mal kommt es raus. Es ist tatsächlich so geschehen, obwohl er meint, es hat nicht mit Sex zu tun. Sie waren letztes Wochenende zusammen, irgendwo im Hotel. Versteht ihr das? Also das ist wirklich so, dass wir sagen gerne, dass es damit zu tun hat, nicht zu tun hat, hat aber doch damit zu tun. Wir sind so gebaut, wir sind so geschaffen worden. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen worden, um diese Intimität zu haben. Das gehört dazu und ist ein Teil, ein gesundes Ehe. Also eine Ehe ohne diese Intimität ist eine Ehe mit großen Problemen. Ja? Und auch da kann Gott heilen. Er kann uns ja auch in die Weisheit hineinbringen. Er kann uns lehren durch den Heiligen Geist, was wir nicht wissen. Und ich finde es einen sehr wichtigen Teil einer Ehe und Christen, die das nicht zugeben, mir tut's leid. Ich möchte gerne ehrlich vor euch sein. Ich finde es einen sehr wichtigen Teil meiner Ehe und einen sehr wichtigen Teil der Intimität. Nur, es ist viel mehr von der Seele her und wird dann ja auch ausgelebt in den Körpern. Das ist eine wunderschöne Sache. Gott ist, ja, er ist wirklich was. Also, was Gott sich vorstellt und seine Kreativität ist unheimlich. Also viele sind schon verheiratet. Ist es nicht schön, verheiratet zu sein? Ist es nicht toll, ne? So einen Seelenfreund zu haben? Ja? Jemanden, der, wovor ich mich nicht schämen muss. Ja? Ist das nicht schön? Das ist eine Freiheit. Gott liebte uns, er hat uns so geschaffen und schenkt uns gleich diese ganz, ganz persönliche Freiheit. Ich staune. Muss ich euch sagen, tut mir leid, ich staune vor seiner Gnade. Ich staune, was er da sich ausgedacht hat. Wirklich schön. Ganz toll. Ja. Durch diese Partnerschaft möchte Gott uns reichlich segnen. Wie viel Zeit habe ich noch zum ersten Teil vielleicht? Habe ich noch ein bisschen Zeit, ja? Okay, 20 Minuten ungefähr. Möchte ich ganz gerne sagen, ich denke, durch diese Gedanken ist das Vorhaben Gottes für die Ehe zumindest etwas klarer gestellt. Aber was ich noch damit hineinbringen möchte, ist, dass Gott uns nicht nur miteinander und füreinander segnen möchte, sondern dass diese Segnung, diese Salbung Gottes ist ja auch uns gegeben, um doch weiterzugeben. Ich bin damit angefangen mit Matthäus, wo Jesus sagte, ihr würdet ja auch böse Geister austreiben und Krankheiten heilen und so weiter. Da heißt es ganz klar und deutlich, ohne es verdient zu haben, habt ihr was empfangen. Ja, umsonst habt ihr was empfangen, umsonst gebe. Und dann sage ich euch, diese Salbung Gottes, diese Segnung des Heiligen Geistes, dass wir eins werden in der Ehe, diese Salbung ist dafür dargestellt, nicht nur etwas für sich zu genießen, sondern daraus als Quelle der Kraft Gottes zu dienen. Seht ihr das? Versteht ihr, was ich meine? Wir trennen öfters unsere Ehen von unserem Dienst. Das kann heil sein. Es ist nicht gut, dass ich mit meiner Frau spreche, als ob sie Ältesten der Gemeinde ist. Sie ist meine Frau. Ja? Ich sehe das manchmal in meiner Heimat. Da sagt man ganz gerne Bruder und Schwester in den Gemeinden. Man macht das auch hier hin und wieder. Ne? Nicht immer, aber manchmal in den Gemeinden. Man sagt zu den anderen Bruder, Bruder Schmidt. Ne? Also ich denke, manchmal kommt das so vor, weil wir seinen Vornamen nicht kennen und wir wissen noch nicht, wo er wohnt. Oder vielleicht sagen wir Bruder zu ihm, denn Freund ist er nicht. Man darf die Freunde aussuchen, aber Bruder ist eine Familiensache. Also Bruder dürfen wir nicht aussuchen, das ist eine Tat Gottes, nicht wahr? Und wir sagen zu dem Bruder oder zu die Damen Schwester, und da sehe ich hin und wieder in Gemeinden, aus so Ehre und Respekt, dass eine Ehefrau ihr Mann sagt, der Bruder Schmidt, ja, sie meint ihr Mann, sie ist Schwester Schmidt und das ist der Bruder Schmidt. Ich möchte nicht was dagegen anwenden, das ist nicht mein Vorhaben. Nur ich sage dazu, dass ich mit meiner Frau nicht als Ältesten der Gemeinde ansprechen kann. Ich muss eine ganz persönliche Beziehung zu meiner Frau haben. Aber es ist nicht so, dass die Beziehung mit meiner Frau getrennt ist von meinem Dienst. Ja, ich reise sehr viel und meine Frau ist zu Hause, ist gar nicht bei mir. Nur in den letzten Jahren, wo die Kinder etwas älter werden, ist es so, dass meine Frau mit mir hin und wieder reist und mit mir dient. Auch in der Ortsgemeinde, wo ich Pastor war, jahrelang, hat meine Frau sicherlich in der Gemeinde gedient. Sie hat Kindergottesdienst geführt, sie hat Lobpreis gemacht, also die Frauen sagen allem Amen, ja. Also sie hat seelsorgerischen Dienste geführt und das alles, was immer auch eine Frau macht. Es ist aber so, dass wir manchmal auch das sehen in einer Gemeinde, aber trotzdem von der Salbung der Ehe kommt nicht viel. Ja? Sie sind so getrennt zu sehen in der Gemeinde, nicht als Mann und Frau. Ich sehe etwas Neues, werde ja auch ganz zum Schluss heute Nachmittag wieder dazu kommen. Ich bin ein Schüler, ein Forscher der Pfingstbewegung und auch ein Forscher der Erweckungen. Also da habe ich bei mir in meinem Büro etliche Bücher. Es hat nur mit Pfingstgeschichte zu tun und Heiligungsgeschichte und die Vorgeschichten von den Propheten und also alle Bewegungen, die ganze Geschichte hindurch. Ich lese so gern davon und habe auch viel Gewinn davon. Ich spiele ja keinen Golf, wie viele meiner Kameraden aus den Vereinigten Staaten. Also mein Hobby ist eher zu lesen. Und ich lese es gerne, sehe aber etwas ganz, ganz Neues meines Erachtens nach. Und wenn das nicht wahr ist, dann könnt ihr mir das ja auch sagen. Möchte gerne wissen, ob es stimmt. Aber ich sehe, was ich in der Vergangenheit meines Erachtens nach noch nie gesehen habe. Und zwar mittlerweile stehen viele Frauen und Männer zusammen im Dienste. Also in der Vergangenheit, meine Kindheit, ich bin ja 49 und bin ja auch in der Pfingstbewegung großgezogen worden. Und ich habe es noch nie gesehen, dass es hieß, Pastor und Frau oder Pastorin, ja, was weiß ich, Gertrud und Thomas Schmidt, Ehemann und Frau. Und das sehe ich so oft auf die kleinen Karten mittlerweile, die Visitenkarten und so weiter. Ja. Und man geht in Gemeinden rein und da steht der Pastor vorne und seine Frau dient mit öfters, also wo es ja auch gebetet wird oder wo es ja auch was gesagt wird. Sie nehmen teil gemeinsam an den Gottesdiensten und dienen zusammen. Möchte nicht sagen, dass das ein neuer Trend des Heiligen Geistes ist, ja? Und dass jeder das nachfolgen muss und tun muss und wer das nicht macht, keine Segnung hat. Ich sage nur, dass ich ein neues Phänomen in der Gemeinde sehe, was mir zumindest sehr gefällt. Was ich sehr schön finde, ist, dass viele Ehepaaren langsam zusammen dienen, ja? Und sehen sich als Ergänzungen im Dienste. Das eine ist nicht von den anderen völlig getrennt, sondern sie sind eher ein Komplement, ja, so eine Ergänzung. Das ist wirklich schön. Und das habe ich in der Vergangenheit meines Erachtens nach nicht zu finden. Also wir kennen große Männer und große Frauen Gottes, aber sehr selten stehen sie zusammen als einem im Dienste. Ich denke, also Es ist eine persönliche Sache, es ist keine Offenbarung des Heiligen Geistes. Das kommt von mir, nicht vom Herrn. Ich denke, das dürfte wohl ein Zeichen sein, dass in einer Welt, wo die Ehen so kaputt sind, Gott zeigen möchte, dass Salbung auf die Ehe ist und dass Salbung da herausfließen kann. Das wäre eine Erklärung dazu. Versteht ihr? Dass Gott also in einer wunderbaren Weise langsam salbt und segnet. Und das ist zumindest meine Hoffnung, dass auch wenn wir etwas traditioneller unsere Gemeinden führen, dass trotzdem wir als Ehepartner zusammen ein Vorbild sein können für die ganze Gemeinde. Und ich denke, das darf nicht als Druck empfunden werden und weitergegeben werden. Und es darf nicht aus Gesetzlichkeit kommen, weil es sich so geziemt. Ja? Das muss wiederum, wie ich vom Anfang an gesagt habe, eine Sache der Gnade sein und nicht der Gesetzlichkeit. Es muss empfangen werden vom Heiligen Geist. Lass Gott euch segnen als Ehepaar, euch so sehr zusammenführen. Ja, verlassen, anhängen, eins werden, ganz persönlich intim werden. Lasst das ja auch in der Gemeinde zu sehen sein. Es ist wichtig, sie haben das Vorbild nicht. Es steht nirgendwo, weder an der Schule noch in der Politik. Also fast nirgendwo kann man das sehen. Und heute ist es sehr wichtig für uns. Nicht als Druck möchte ich das euch weitergeben. Das hilft gar nicht, sondern ich spreche das auch aus und sage, wir brauchen die Gnade dafür, dass es so geführt werden kann in unserem Leben. Jack Hayford, ist das euch ein Name? Ist das ein Begriff? Jack Hayford, ziemlich bekannt vielleicht, von der Foursquare-Gemeinde. Es gibt ja auch Foursquare in Deutschland, also Ichthus-Gemeinde in Frankfurt gehört dazu. Jack Hayford, derzeit, als meine Frau und ich in Kalifornien gedient haben, er war noch Hauptpastor der Van Nuys-Kirche, also von der Foursquare in Kalifornien, in Südkalifornien. Ich hatte die Ehre, mal als sehr junger Mann ihn mal kennengelernt zu haben und öfters bei Vorträgen und Predigten zu hören. Er schrieb neulich einen Artikel für einen christlichen Zeitschrift über die Ehe. Da sind ja auch sehr, sehr viel davon, die ich gewonnen habe. Aber eins hat er mir so klargestellt, dass ich bisher nicht verstanden habe. Und das teile ich euch nur mit. Ich habe nachgeforscht. Ich suchte gerade andere vielleicht Kommentare, so bekannte Literatur, so alte Quellen, wo vielleicht diese Gedanken ja auch zu finden wäre, und zwar vergebens. Aber wenn jemand es finden kann, dass es doch eine andere Quelle hat als Jack Hayford, würde ich ja auch das anders zitieren das nächste Mal. Aber ich habe es von Jack Hayford gelesen und ich gebe es euch weiter. Er hat gemeint, dass die Ehe eigentlich einen freien Raum ist, der Gott uns gibt, wo wir frei und offen die Prinzipien Gottes üben können. Es ist ein geschlossener Raum, wo kein anderer reingehen darf, reinkommen darf, wo wir alleine mit einem Vertrauten stehen und da können wir die Prinzipien Gottes einüben. Überlegt es euch mal, wie zum Beispiel Demut. Also es ist eigentlich eine ganz gute Ortschaft, Demut zu üben, denn meine Frau liebt mich und ich liebe sie und ich kann ja auch demütig sein vor meiner Frau. Es ist irgendwie geschlossen, es ist persönlich und ich weiß, sie tut mir nicht weh. Und ja, es wird schön sein, es ist okay, ich kann Demut zeigen, ich muss nicht der große Leiter sein vor meiner Frau. Ich darf ihr Kleten sein, ja, ist okay. Demut kann ich da gut üben und das ist auch ein wichtiges Prinzip Gottes Königreich oder Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, ehrlich zu sein. Ich kann dir was sagen und mein Wort einhalten, aber das ist, weil ich dir nicht viel sage. Aber mit meiner Frau rede ich jeden Tag und ich sage vieles. Ich rede gern. Und da ist eine gute Ortschaft zu prüfen, ob ich ein Mann meines Wortes bin. Denn sie hört von mir viel. Und sie hat ja auch die Freiheit, in meinem Leben hineinzusprechen und zu wirken. Und wenn ich es etwas so darstelle, einmal und anders, später, dann sagt meine Frau zu mir, du, irgendetwas hat mir deine Geschichte nicht gestimmt. Ich liebe dich, du bist toll. Und das war eine schöne Predigt und ich weiß, warum du es getan hast. Aber bitte halte dich an den Geschichten, wie sie sind. Ja? Denn irgendwann mal taucht einen auf, der zweimal dabei war bei deiner Predigt. Er hat zweimal gehört. Er hat ein Verständnis für dich, das ich nicht habe. Ja? Versteht ihr diesen Gedanken? Es ist wunderschön. Man lernt die Treue. Wo umsonst kann man die Treue lernen? Also Jack Hayford in diesem Artikel, es war allerdings in der englischen Zeitschrift, amerikanischen Zeitschrift Charisma. Ich lese nicht besonders gern die Zeitschrift, aber ich lese ihn wieder. Aber da war diesen Artikel von Jack Hayford und da hat er auch gemeint, ich mache so fast ein Zitat, er sagte, wer seiner Frau untreu ist, seine Braut untreu ist, er wird ja auch die Braut Christi untreu sein. Boah, es war wie eine Bombe, als ich es gelesen habe. Ich lerne die Treue mit meiner Frau und das trägt ja auch ein in meinem Dienste vor Gott und ich bin treu seiner Braut, seiner Gemeinde.